Jetzt muss ich noch mal kurz ein paar Sachen von euch wissen. Also erstmal hallo. Hallo? Moin. Wer von euch ist C-Sharp-Entwickler? Okay, bescheuerte Frage. Wer von euch ist kein C-Sharp-Entwickler? Super. Okay, die Jungs, was die machen, weiß ich. Das ist perfekt, weil dafür ist es ungefähr zugeschnitten. Das heißt, ich erwarte ungefähr, dass ihr wisst, was Typensysteme machen. Es ist also Glück gehabt, sag ich mal. Wenn ihr die Folien haben wollt, die sind da. Auf der letzten Folie steht dieser Link nochmal. Also könnt ihr da nochmal bekommen. Ich habe nur eine Folie darüber, warum man überhaupt ein Typensystem benutzen soll, weil ich euch wahrscheinlich nicht überzeugen muss. Der Konsens ist aber, dass Typensysteme Projekte wartbarer machen. Am Ende habe ich nochmal eine Folie, wo ich das sehr stark relativiere und sage, wann das so ist. Aber typischerweise ist es so, dass wenn man Typannotationen, also Typen direkt reinschreibt in seinen Code, dann wird der Code lesbarer, weil man zum Beispiel beim Parameter weiß, aha, das soll ein String sein. Leichter zu analysieren für den Menschen und für die IDE. Und Analysierbarkeit ist immer Voraussetzung für Refactoring. Was man als C-Sharp-Entwickler als selbstverständlich erachtet, dass man irgendeine Methode umbenennt und dann ist danach nicht alles kaputt. Das ist im JavaScript-Bereich nicht normal. Also, ist andersrum. Also, wenn man Pech hat, ist danach alles kaputt. Es sei denn, dass man Typen hat. Also, alles gut und generell, das ist aber eher so ein Luxus, hat man einen besseren IDE-Support, das heißt Code-Completion zum Beispiel oder was noch, dass man auf ein Stück Code klicken kann und springt dann an die richtige Stelle. Und das geht auch ohne Typenannotation, aber eben deutlich schlechter. Und was für mich nachgelagert ist, aber für manche Leute wichtig, da kommen wir gleich drauf, ist, dass es manche, und zwar sehr spezielle, typbezogene Fehler schon zur Compile-Zeit fängt. Aber nur manche, ganz viele eben nicht. Gut, dieser Mensch hat gesagt, also wer weiß, wer Anders Helsberg ist? Das wisst ihr gerade, wahrscheinlich könnt ihr einen Fanclub eröffnen. Also der hat Turbo Pascal gemacht, ihr seht, ich bin ein bisschen älter, also Turbo Pascal war mein Ding, dann war eine dicke Nummer bei C-Sharp und jetzt ist er eine dicke Nummer bei TypeScript. Und er sagt, Big JavaScript Codebases tend to become read-only. Also, aber Big JavaScript Codebases. Ja? Also, wie gesagt, am Ende relativiere ich nochmal, es gibt unter anderem Leute, die haben sich sehr stark damit auseinandergesetzt, ob Typensysteme einen Programmierer produktiver machen. Und das ist nicht nachweisbar zum Beispiel. Also auch interessant. Gut. Fangen wir mit TypeScript an. Also das Mantra von TypeScript, das habe ich jetzt formuliert, aber ich habe bisher noch keinen Widerspruch gehört, ist, dass das Wichtigste der Tool-Support ist und dass es relativ einfach sein soll, sich dem zu nähern. Und wenn es Entscheidungen gab, hat man entweder Einfachheit oder Stimmigkeit, hat man sich bei TypeScript eher für die Einfachheit entschieden. Das heißt nicht, dass TypeScript keine Sprache ist, die besonders starke Checks macht, sondern das heißt, jedes Mal, wenn man sich entscheiden konnte, hat man eher auf Tool Support und Einfachheit geachtet. Ist von Microsoft, das wisst ihr wahrscheinlich schon, das ist die Webseite. Es basiert auf dem aktuellsten Stand von JavaScript. Manche Leute sagen, es ist eine Obermenge. Stimmt, syntaktisch, aber nicht semantisch. Also es ist verwirrend, warum das manche Leute sagen. Was es zu JavaScript hinzufügt, sind Typannotationen. Also ich kann Typen hinschreiben, seht ihr gleich. Sichtbarkeitsmodifier, sowas wie Public und Private und Dekoratoren. Und das wäre sowas in der C-Sharp-Welt, wären das Annotationen. Es gibt einen Compiler, der passt dazu. Es gibt auch nur genau einen Compiler oder quasi nur den Microsoft-Compiler, nicht mehrere Implementierungen. Und der geht durch euren Code durch, erzeugt neuen Code, das heißt, er nimmt TypeScript-Code, erzeugt JavaScript-Code und entfernt alle Typenannotationen. Es gibt auch verwirrenderweise zwei Versionen, die sehr unterschiedlich sind, die Einer- und die Zweier-Version. Immer wo es Unterschiede gibt, werde ich darauf hinweisen. Die Zweier ist aktuell und super. Flow ist wirklich super. Flow sieht es andersrum. Also wenn man sich nur das merkt, also erstmal, es gibt nicht nur ein Typensystem, sondern zwei. Es gibt eigentlich sogar noch mehr Typensysteme für JavaScript, aber das sind die beiden Hauptspieler. Und es gibt also TypeScript und Flow. Und Flow ist von Facebook und das Ziel von Flow ist, möglichst keine Runtime-Exceptions mehr zu kriegen. Also was wie Null-Pointer-Exceptions. Kennt man ja aus C-Sharp oder irgendwelche anderen Exceptions, du hast durch Null geteilt oder sonst was. Das ist deren Ziel. Was ganz schön erstaunlich ist. Und die kommen relativ weit. Habe ich gesagt, es ist von Facebook. Das hier ist ganz interessant. Es ist kein Compiler, sondern nur ein Checker. Heißt, Flow kommt im Tool, Das übersetzt aber jetzt nicht getyptes JavaScript nach JavaScript, sondern checkt nur. Das heißt, guckt, macht das Sinn? Und das bedeutet natürlich, wenn man das ausführen will, braucht man ein weiteres Tool, um diese die Typenannotation wieder rauszuschmeißen. Und da nehmen die meisten Leute das Standard-Übersetzungstool für JavaScript und das heißt Babel. Muss man nicht wissen, aber falls ihr es euch, habe ich einfach mal gesagt. Gut. Also, wir fangen mal an, um ein Gefühl dafür zu kriegen, weil ich erzähle euch hier Typenannotationen und die werden rausgeschmissen. Die Frage ist, wie sieht denn das aus? Und ich habe Visual Studio Code vorbereitet. Das machen wir mal schnell wieder weg, weil ich das gerade erst hinschreiben wollte. Und da unten, also das ist jetzt TypeScript hier, da unten seht ihr den TypeScript-Compiler, der jedes Mal losläuft, wenn ich speichere. Das ist Visual Studio Code und Visual Studio Code ist echt gut, weil Visual Studio Code TypeScript sehr gut kennt und den TypeScript-Compiler, wenn man so sagen will, benutzt, um Code-Completions zu bekommen. Das klingt komisch, das liegt aber daran, dass er, das kennt ihr wahrscheinlich als C#-Entwickler, eben Language Service für TypeScript da ist. Der TypeScript-Compiler läuft als Server dafür und Visual Studio Code connectet sich damit. Also ich kann jetzt Sachen importieren, die habe ich vorbereitet. Mache ich mal von was denn? Mal gucken, was hier rumliegt. Nichts, das irritiert mich ein bisschen. mal gucken, ob das gleich besser wird. Ah, es wird besser. Das heißt, er hat mir jetzt Code-Completions gegeben, da stand hier eben noch nicht. Ich habe schnell getippt, weil ich nervös wurde, ob es alles funktioniert. Und ich habe jetzt was importiert aus einem anderen Modul und ich kann zum Beispiel auf dieses Modul draufgehen. Und wenn ich draufgehe, das ist einfach nur Mouse-Over, zeigt er mir die Definition, die da drin ist. Ziemlich cool. Für jemanden, der aus der JavaScript-Welt kommt, ist das cool. Für jemanden, der vielleicht aus der C#-Welt kommt, sagt man, ach so, ich dachte, es gehört so. Also... Das ist aber auch einer der Hauptpunkte. Ne? Wir sind ja auch auf einer Konferenz, wo offensichtlich viele C-Sharp-Entwickler sind. Was da jetzt vielleicht bei euch rauskommen kann, ist, dass TypeScript vielleicht nicht ganz so guten Tooling-Support hat wie C#, aber sehr nah dran ist. Frage, ja.
Hast du da irgendwelche bestimmten Extensions installiert oder nur das VS-Code?
Nein, das ist einfach Visual Studio Code. Keine Extensions, nichts. Das klappt einfach so. Was weiß ich, es ist vielleicht eine Extension, die musste ich jetzt aber nicht besonders oder einfach installieren. Wo steht denn das überhaupt?
Da links.
Ah, okay. Wollen wir drauf gehen? Das hätte ich nicht machen sollen, ne? Es ist TS-Lint, okay. Der Type ist quasi der Checker für TypeScript. Die kann, also die brauche ich nicht für dieses Demo, glaubt es mir. Glaubt ihr es mir? Okay, dankeschön. Wunderbar. Ja, jetzt kann ich das Ding benutzen und kann zum Beispiel die Say Something aufrufen und kann mal gucken, womit. Und dann sagt er mir, das versteht man, wenn man jetzt JavaScript entwickelt, versteht man, da können jetzt mehrere Argumente reinkommen und die sollen von Typ String sein. Das heißt, ich muss da irgendein String reintun, wollen wir machen. So definiere ich eine Variable, die änderbar ist. Machen wir A und das ist gleich 10. So, jetzt tue ich, hat er mir gesagt, musst du was reintun, tue ich A rein. Dann macht das aber nicht und er sagt, da musst du einen String reintun. Das haut einen jetzt vielleicht noch nicht so vom Ocker, außer, dass hier, ich sage gar nicht gesagt habe, dass das String ist. Das heißt, in diesem einfachen Fall funktioniert schon sowas wie Typeninferenz. Das heißt, er merkt, das ist ja kein String, ist eine Number und ich muss da einen String reintun, schreibe ich mal String hin, wird so nichts, brauchen wir vielleicht Quoten. Und dann funktioniert das. Jetzt speichere ich das mal kurz. Ihr seht, da fängt es unten an zu rappeln und jetzt kann ich mal diese Seite aufmachen. Kommt tatsächlich was raus, nämlich diese 10. Also einfach nur eine Ausgabe, das ist was wie Hello World. Say Something gibt das also einfach auf einer Webseite aus. Sowas geht, Funktionen gehen. Man kann in JavaScript einfach so Funktionen tippen. Und wie gesagt, das Ding hier ist ja JavaScript plus Typinformation. Und das hier oben ist in JavaScript nicht gültig. Das ist TypeScript. Bei einer Funktion kann ich das so ähnlich machen. Ich mache mal mach hier, irgendwie weiß ich auch nicht. Dann machen wir mal einen Parameter, param, der soll eine Number sein, sage ich. Und ich mache mal sowas wie if, weiß ich auch nicht, number, Quatsch, param ist größer als 10, dann returne ich mal Param minus 10. Habe ich mir jetzt gerade eben ausgedacht. So, jetzt rufe ich das mal kurz auf. Er weiß zum einen, was muss ich reingeben. Nicht schlecht, also ich gehe mal 20 rein. Was ist jetzt der Return-Typ davon? Jetzt betreten wir schon den Bereich, wo es wahrscheinlich jetzt interessant werden kann. Also auch für Leute, die Typensysteme kennen. Was ist der Return-Typ? Was? Number? Wollen wir mal gucken. Ah. Und sagt er, nee, was, wieso? Aha, sagt er, nee, Number geht nicht. Da kommt entweder Number oder Undefined raus. Union Type. Das da. Ich kann jetzt leider nicht mit der Maus drauf gehen, sonst ist das Ding weg. Also das hier. Das geht nicht. Und wie man vielleicht jetzt aufmerksamer Beobachter gesehen hat, ich habe das ja nirgendwo hingeschrieben, was da zurückkommt. Und das liegt daran, dass die Typeninferenz in TypeScript 2, TypeScript 1 nee, TypeScript 2 ja, super gut ist und herausfindet, in dem 2 hast du ja gar nicht gesagt, was zurückkommt. Das bedeutet in JavaScript, da kommt Undefined zurück. Wenn also irgendwas aufgerufen wird mit, in dem Fall hier klappt es, aber in dem Else-Teil kommt Undefined zurück. Das könnte ich jetzt hinschreiben. Und dann sagt er, super. Und jetzt würde ich sagen, okay. Rest to String. Und dann sagt er, nee, das machen wir aber nicht. Weil du rufst ja vielleicht das auf den Wert, auf der Undefined ist. Das ist auch was, was man so vielleicht von einer Sprache wie C-Sharp oder auch von Java so nicht kennt. Das heißt, der guckt nicht nur, was ich hier so hinschreibe, sondern der guckt auch durch den Fluss meines Programms und findet Sachen raus. Also wahnwitzig gute Typeninferenz, wenn ich jetzt sage, okay, dann checke ich mal vorher, ob mein Result undefined ist. Das macht man in JavaScript so. Ziehe das da rein. Dann merkt er allein am Kontrollfluss, ja, jetzt machen wir das. Gibt es ja nur aus, wenn es defined ist. Also das in Zeile 14 ist quasi Kurzform von, es muss defined sein. Aber das ist ziemlich cool. Vorher hat er mir gesagt, ist nicht. Ich hätte das hier auch genauso gut weglassen können. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Das weiß er sowieso. Und ich hätte auch das hier weglassen können. Das weiß er sowieso, weil wenn ich mit einer Zahl vergleiche oder eine Zahl abziehe, muss Parameter eine Number sein. Das hier hätte ich auch weglassen können. Das heißt, die ganze Zeit sind diese Typenannotationen optional. Ich würde sie hinschreiben, gerade bei einer Funktion, weil sie dokumentieren, aber für den TypeScript-Compiler macht es überhaupt keinen Unterschied. Großer Unterschied zu sowas wie C-Sharp. Dem ist das egal. Mir wäre es nicht egal, ich würde zumindest an jeder Funktion Typenannotation hinschreiben. Ganz kurz noch Klassen. Class, Person. Man kann Extend hinschreiben, das heißt vererben, während C-Sharp sowas hier. Man kann Implements hinschreiben, Interface implementieren. Man hat Konstruktoren, Konstruktor da. Und man kann zum Beispiel einen Namen reingeben. Und dann kann ich das ist echt langweilig, ne? Also dann kann ich das da reintun. Ist vielleicht für JavaScript-Entwickler interessant, weil das nämlich nicht geht. Und sagt da, gibt kein Property. In TypeScript muss man solche Properties deklarieren. Das heißt, ich muss jetzt hier hinschreiben, das gibt ein Feld, das heißt Name. Und jetzt geht das. Und wenn ich hier keinen Sichtbarkeitsmodifier hinschreibe, ist es public. Und also dasselbe wie das. Und wenn ich private haben will, naja, schreibe ich private hin. Und es gibt noch protected. Das war's. Mehr gibt es nicht. Es gibt Getter und Setter, es gibt es sowieso in JavaScript. Es gibt noch eine spezielle Syntax, die häufig benutzt wird, dass man gleichzeitig so eine Property definiert und sie da übergibt. Zeige ich jetzt nicht, weil ist eigentlich nur syntaktischer Zucker. Und das ist TypeScript. Ihr habt TypeScript gesehen, ihr habt Code-Completions gesehen, ihr habt sehr schnelle und sehr vernünftige, wie ich finde, Fehlermeldungen in Visual Studio Code gesehen. Super Editor für TypeScript. Kleine Einführung nur, damit man so ein bisschen merkt, das ist tatsächlich eine Sache, was man praktisch benutzen kann. Und das ist nur, wenn ihr euch die Folien später anguckt, das ist ungefähr das, was ich gemacht habe. Und das ist das Spannende. Flow sieht an der Stelle sehr, sehr ähnlich aus. Nee, eigentlich gleich. Also an der Stelle sieht es gleich aus, der Code. Die Semantik, und das ist das Fiese daran, unterscheidet sich an manchen Stellen. Für dieses Codebeispiel werden, wenn es überhaupt Unterschiede gibt, die Details ganz subtil. Aber typischerweise kann man sagen, wenn man TypeScript 2, das Typensystem, begreift, versteht man das von Flow und andersrum. Manchmal geht es in den Bereich, wo man vielleicht eher so weiß ich nicht, was wäre das bei euch, F-Sharp oder so, oder Haskell, denkt, oh je. Aber diese Sachen sind erstmal relativ simpel und sie führen aber dazu, schon die Sachen, all das, das reicht schon, was ich jetzt gezeigt habe, damit man grundsätzlich einen IDE-Support kriegt, der vergleichbar mit dem von C-Sharp ist. Also man hat Dokumentation, man kann vernünftig refactoren, ohne dass danach alles kaputt ist. Und man kriegt Code-Completion. Und ihr habt auch eben gesehen, Code-Completion relativ flott. Also ich habe getippt und ziemlich schnell war dann klar, ob irgendwas rot ist oder nicht. Das liegt daran, dass Visual Studio Code und auch andere Editoren eben den TypeScript-Compiler und dessen Language-Service benutzen. Jetzt kommen wir zu ein paar Unterschieden zwischen den beiden. Und da wird es noch trickiger, leider, da bin ich aber nicht schuld, weil nämlich TypeScript 1 und 2 sich ganz unterschiedlich verhalten. Und TypeScript 2 aus meiner Sicht immer viel, 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 viel schlauer. Gucken wir mal. Also, wir fangen diesmal mit Flow an. Also ihr seht, wo meine Inspiration für meine Beispiele herkommt, das habt ihr eben schon mal gesehen. Das wisst ihr schon, was da zurückkommt. Und ihr wisst auch, dass das da nicht funktioniert, weil ich es euch eben schon gezeigt habe. Das heißt, das Beispiel können wir uns eigentlich sparen. Und ich musste den Check hinschreiben, da war alles gut. Es gibt einen subtilen Unterschied bei TypeScript stand hier undefined statt void. Das ist aber der einzige Unterschied zu dem, was ich eben gezeigt habe. Das heißt, es ist eigentlich das Gleiche. Und was man sieht, ist, dass Nicht-Nullbarkeit in TypeScript der Default ist. Woran hat man das jetzt gesehen? Also erstmal, was bedeutet Nicht-Nullbarkeit? Nicht-Nullbarkeit heißt, wenn ich hier in Zeile 2 hingeschrieben hätte, was ich hier habe, String, dann hat das dem Flow und dem TypeScript-Compiler nicht gelangt, weil er gesagt hat, da kann aber auch Null oder Undefined drinstehen. Und das ist komisch, weil in anderen Programmiersprachen ist das so, wenn ich String hinschreibe, meine ich immer noch implizit, man kann aber auch Null reinschreiben. Und das geht in Flow und in TypeScript 2 nicht. Das heißt, Variablen und überhaupt Parameter und jeder Typ ist per Default nicht nullbar. Und das verändert die Art und Weise, wie man programmiert, total. Und das führt auch dazu, was ich vorhin auf der ersten Folie über Flow gesagt habe, dass das Ziel, dass man keine Runtime-Exceptions wegen Null-Pointer bekommen möchte, tatsächlich erreicht werden kann. Weil Flow jetzt ja hier checkt, da kannst du nicht einfach drauf zugreifen. Da musst du erstmal checken, ob das wirklich nicht null ist. Das heißt, sowas ist tatsächlich machbar. Das ist ein Versprechen oder ein Ziel, das man tatsächlich erreichen kann. Habe ich eben schon gesagt und auch schon in meinem Demo gezeigt, in TypeScript sieht das genauso aus. Offensichtlich kann man, entweder habe ich das hier copy-pasted und das müsste undefined heißen, oder es geht auch void, das weiß ich nicht. Wie bitte? Same as flow, also okay. Also kann ich trotzdem auch falsch kommentiert haben. Ich weiß nicht, also wenn es jemand mal ausprobiert, sagt es mir. Jetzt gibt es hier eine Besonderheit und die finde ich gar nicht so toll, aber ist ja interessant, dass es das gibt. Es gibt es in Flow nicht. Und zwar dieses Ausrufezeichen. So ein bisschen so wie ein bisschen viele Punkte hintereinander. Damit sage ich dem Compiler, ich weiß das echt besser. Mach den Check bitte nicht. Bitte glaube mir, das Ding ist auf jeden Fall nicht null. Also ich finde es keine gute Idee, aber man kann es machen. Doverweise, habe ich aber eben auch schon gesagt, ist das nur in TypeScript 2 so. Und wenn man es anschaltet, es gibt einen Konfigurationsfile, tsconfig, da kann man Optionen an- und ausschalten und das muss man explizit anschalten, weil es die Semantik der Sprache komplett verändert. Das heißt, wenn man TypeScript 1 kennt und plötzlich TypeScript 2 hätte, würde alles ganz komisch sein und deswegen muss man explizit dieses Ding anschalten. Und in TypeScript 1 ist es so gut wie nicht machbar, überhaupt so ein Verhalten zu erzeugen. Was schade ist. Aber war eben so. Dann gibt es den sogenannten AnyType. Und der kann, alles sein. Also es ist einfach nicht spezifiziert. Und damit kann man mit Absicht Teile des Typencheckens ausschalten. Ganz, ganz klar sagen, hier soll bitte nicht gecheckt werden. Kann man sich fragen, warum sollte man das machen? Manchmal ist das so, dass man eben Bibliotheken hat, die haben keine Typenannotation, es ist relativ schwer dafür, welche zu bekommen. Da sagt man einfach, hier bitte nicht checken. Oder wenn man einfach so gigantisch viele Fehler bekommt, dass man erstmal sagt, bitte diesen Teil nicht checken. Gerade wenn man Sachen umstellt, kann das Sinn machen. Und das würde so aussehen. Also eine Funktion, die kriegt einen Parameter A und der ist vom Typ irgendwas. Und das würde dazu führen, dass ich sowas machen kann. Das heißt, ich kann 10 reintun und sagen, das Ergebnis ist aber ein String. Sagt der Compiler, Spitze. Ist natürlich total Quatsch. Und er sagt auch, ich kann noch einen String reinchecken. Mal sehen, was da rauskommt. Ne? Also ich glaube, Wort 5 wird da rauskommen. Und ich kann aber auch sagen, und da kommt ein Boolean zurück. Das heißt, es ist dann wirklich komplett aus für diesen Teil des Statements. Also alles aus, was man dann damit auch später noch macht. Das heißt, das soll man sich total gut überlegen, aber es geht. Flow, genauso wie TypeScript, unterstützt das, aber Flow würde niemals, wenn man es nicht explizit hinschreibt, Annie, niemals sowas wie Flow inferieren, also erschließen, dass es wahrscheinlich Annie ist. Macht Flow nicht. In TypeScript ist dieser Teil genauso. Wenn man es hinschreibt, genauso. In TypeScript 1, nicht TypeScript 2, ist es so, dass wenn die Typeninferenz nicht relativ einfach funktioniert, er ganz oft Annie auch inferiert. Also wenn er nicht weiß, was er machen soll, sagt er, es wird wahrscheinlich Annie sein. Das ist aber nur in TypeScript 1 so. TypeScript 2 hat, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass sie größere Teile neu implementiert haben, weil diese ganze Logik, wie Typen inferiert werden, völlig anders ist und viel, viel stärker als in TypeScript 1. Gut, habe ich gesagt, super Inferenz. Generische Typinformationen oder parametrische Types gehen auch in beiden. Das kennt ihr, typischerweise in Collections. Also, so sieht das in, also sagen wir mal, ohne diesen Teil hier von da bis da, wäre das, wie es in TypeScript aussieht, man hat Katzen und diesen Array. Das ist literal dafür, um Array zu erzeugen da hinten. Und das ist aber die Typinformation. Ich sage, Katzen sind ein Array von Cats und Animals ist ein Array von Animal. Und die Vererbungshierarchie ist genauso, wie ihr es euch vorstellt. Also Katze ist Spezialfall von Animal. Okay, Typensysteme. Dann mache ich das hier. Ich versuche dann 10 rein zu pushen in die Cats. Push ist sowas wie Add, also oder hinzufügen zu einem Array. Und dann sagt mir der Compiler, geht nicht. Weil 10 offensichtlich keine Katze ist. Also das ist trivial. Ne? Also das ist doof schon fast. Und das geht aber auch nicht. Ist aber auch irgendwie klar. Ich sage, das sind Katzen. Animal ist aber viel allgemeiner, hat vielleicht irgendwie bestimmte Eigenschaften der Katze gar nicht. Und deswegen geht das nicht. Kann ich auch nicht machen. Und das geht. Das Ding funktioniert, weil Perry ist eben eine Katze. Habe ich auch gemacht. Das hier wären jetzt Klassen, so ähnlich, also die Klasse, die ich vorhin geschrieben habe, ist genauso komplex wie Cat oder Animal. Das hier geht auch, weil, das ist glaube ich auch klar, Katze kann ich in Animal tun, weil Katze eben auch ein Animal ist. Spezieller, aber hat eben alle Eigenschaften von Animal auch. Das geht. Das geht auch in jeder Programmiersprache, die ich kenne auch. Wunderbare Geschichte. Soweit so gut, ja? Hier? Der weiß nicht, dass, also wenn du das wieder rausholst, weiß er nicht, dass das eine Cat ist. Hast du also quasi vom Typensystem weiß er, ich muss jetzt mal echt drüber nachdenken, also es ist nicht auszuschließen, dass das Typensystem das könnte, aber dann würde ich mich sehr, sehr, sehr wundern, wenn das irgendwie wüsste anhand der Position. Es ist nicht unmöglich, sowas mit dem Typensystem hinzubekommen. Ich glaube nicht, dass er das weiß. Ich würde jetzt wahrscheinlich im Kastenbierbereich wetten, dass das nicht möglich ist, mit keinem dieser beiden Ansätze das rauszufinden. Es wäre theoretisch denkbar. Aber du hättest erstmal nur die Eigenschaften von Animals. Also das mit dem Kastenbier, okay, ist auf Video. Gut, es hat ja auch keiner dagegen gewettet. So, diese beiden Sachen sind relativ simpel und die sind in TypeScript und Flow erstmal gleich. Ihr habt es wahrscheinlich sowieso gesehen, TypeScript 2 und Flow sind unglaublich ähnlich. Und das liegt auch daran, dass TypeScript 2 von Flow, ist ja alles auf Kamera, inspiriert wurde. Muss man, also inspiriert wurde, stark inspiriert wurde. Und dass manche Sachen sehr erstaunlich ähnlich sind. So. Jetzt aber Sachen, die nicht ähnlich sind. Und das ist wieder zurückzuführen auf diese grundsätzliche philosophische Überlegung. Wenn man zwischen zwei Sachen abwägen muss, was macht man dann? Macht man einfach oder macht man korrekt? Gucken wir uns das mal an. Also erstmal TypeScript. Das hier kennen wir, das ist dasselbe wie eben. Also ich habe Katzen, ich habe Animals. So werden generische Types angelegt. Das wisst ihr als C-Sharp-Entwickler, versteht ihr, was das ist. Also Array, wo nur Katzen drin sind, Array, wo nur Animals reinkommen. So, und das hier probiere ich jetzt mal. Es geht jetzt nicht darum, was kann ich da reintun, sondern was ist womit kompatibel? was kann ich jetzt wem zuweisen? Und das geht nicht. Das macht ja auch Sinn. Ich versuche jetzt, meinem Array von Animals dem Array von Katzen zuzuweisen. Und es geht nicht, weil er sagt, naja, also da sind jetzt ja Animals drin, welche weiß ich gar nicht. Das können ja auch Hunde sein und Vögel und was weiß ich. Und jetzt behauptest du aber, das sind Katzen, das geht nicht. Und in meinem Fall war das so, dass Katzen zusätzliches Property haben, das heißt Perfector, also wie doll, was weiß ich, wie übersetzt man das denn, wie doll sie schnurren. Frag mich nicht, wann mir das eingefallen ist. Also ist auf jeden Fall, ist so, das fehlt und deswegen geht das nicht. Macht ja auch Sinn, er sagt, da ist nicht. Und jetzt kommt aber das Erstaunliche, und zwar, dass es andersrum geht. Das heißt, ich kann sagen, okay, meine Animals sind jetzt Cats. Oh, und dann würdet ihr sagen, ja, ist ja auch kein Problem. Oder würdet ihr sagen, ist komisch. Ist ein Problem. Ja, ist ein Problem. Ja, jetzt wollen wir mal gucken. Also erstmal, vielleicht wenn man sofort hinguckt, denkt man, ja, macht doch Sinn, oder? Katzen haben doch alle Eigenschaften, die Animals haben. Dooferweise kann man jetzt sowas machen. Jetzt ist ja, wenn man das jetzt so referenzmäßig sieht, verweist der Animals auf dasselbe Array wie Cats. Das heißt, alles, was ich auf Animals mache, mache ich auch auf Cats. Habe ich ja gerade gesagt. Ging ja. So, jetzt mache ich mal ein bisschen was. Das heißt, ich tue da einen Hund rein, Brutus, und ein Vögelchen. Das heißt, in meinen Animals sind jetzt Hunde und Vögel drin. Und das ist erstmal kein Problem, weil Animals, das passt ja auch. Deswegen sagt auch der Compiler nicht, geht nicht. Dummerweise, wenn ich jetzt über meine Katzen iteriere, die ja eine Referenz auf dasselbe, auf dieselbe Datenstruktur sind, sind in meinen Katzen plötzlich Vögel und Hunde drin. Das heißt, was ich gemacht habe, also das gibt es ja in jeder Programmiersprache, gibt es ja genau dieses Problem. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe natürlich bösartigerweise das Typensystem umgangen und habe jetzt Sachen gemacht, die offensichtlich falsch sind, aber auf den ersten Blick, wenn man darauf guckt, eigentlich ganz logisch aussehen. Also, ich habe also ein einfaches Konstrukt oder ein einfaches Typensystem, aber es ist nicht valide, es ist nicht sound. Ich habe es geschafft, das relativ leicht zu umgehen. Also, gucken wir mal, wie Flow das macht. Es ist erstaunlich, wie Flow es macht. Also dasselbe wieder, selbes Setting. Jetzt versuche ich wieder Animals in Cats zu speichern. Geht nicht. Mit demselben Fehler. Fehlt ja was. Und jetzt andersrum, man kriegt den gleichen Fehler. Das heißt, Flow erlaubt mir das nicht. Sagt, das machen wir nicht. Und damit ist die Geschichte schon zu Ende. Das heißt, wenn das nicht geht, kann ich auch die ganzen anderen Sachen nicht machen. Und kriege auch diese Fehler nicht. Man würde ja denken, wieso, das ist eine viel bessere Lösung. Das ist ja viel klarer, oder? Denkt das irgendjemand nicht? Okay, so ist es gemeint. Also, okay, warum nicht?
Warum das nicht klar ist?
Oder die bessere Lösung?
Zurückzuführen auf JavaScript, glaube ich, das, was du eingangs erwähnt hast, dass es viele Bibliotheken gibt, wo man nicht weiß, was da eigentlich hintersteckt. Und da könnte man dann in Probleme laufen, wenn sowas nicht zugelassen ist.
Guter Punkt. Also man könnte sein, dass man Rückwärtskompatibilität mit, ich glaube, die anderen haben es nicht gehört, deswegen wiederhole ich es, mit anderen JavaScript-Bibliotheken kriegt, ja. Also da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ist ein guter Punkt. Nicht schlecht. Aber es ist auch gar nicht so einfach zu begreifen, warum das so ist. Und wie macht man es denn dann? Also das heißt, man hat ein stärkeres Typensystem, aber man musste dafür was tun. Ich löse es jetzt mal auf. Was sind die Unterschiede? Also was ist jetzt der tatsächliche Unterschied, das jetzt dazu geführt hat, dass es in dem einen ging und dem anderen nicht? Also, dieser Satz ist relativ kompliziert und ist auch noch auf Englisch. Also parametrische Typen, diese Dinger, die wir da hatten, die beiden Arrays, sind dann kompatibel, wenn der Typ, auf den ich zuweise, einen spezielleren Typenparameter hat, als der parametrische Typ, von dem ich zuweise. Okay, das war genau quasi der zweitere Fall. Der zweite Fall hier. Wartet mal. Stimmt das denn überhaupt? Muss ich mir nachher nochmal kurz angucken. Also auf jeden Fall, ich glaube, das stimmt so. Ich habe es jetzt schon 10-mal angeguckt. Jedes Mal, wenn ich das hier vortrage, denke ich, macht das alles Sinn. Auf jeden Fall ist das immer die Regel. Und ich glaube, es passt zu dem, was auf der Folie steht. Ansonsten, das passt zu der Folie, zu dem, was auf der Folie steht, ganz sicher. Und bei Flow ist es so, dass ich bei diesen Kompatibilitäten mir das aussuchen kann, wann das Ganze kompatibel ist. Und zwar kann ich es mal aussuchen, wer programmiert Scala oder hat mal Scala programmiert? Okay, also du kennst das dann, glaube ich, schon. Was genauso ist, und da kann ich mir aussuchen, ob es invariant ist, also dass die Parameter exakt gleich sein müssen, Kovariant, und da habe ich für mich eher in Klammern hingeschrieben, was das heißt, also spezieller sind, oder Kontravariant, das heißt allgemeiner. Und die Syntax ist, soweit ich weiß, genauso wie bei Scala, also Plus und Minus. Und dieses Array in Flow hat einen invarianten parametrischen Type. Das heißt, es muss exakt stimmen. So weder allgemeiner noch spezieller, sondern es muss exakt stimmen. Damit kann man viel mehr ausdrücken, aber man muss diesen ganzen Kram verstehen. Ich habe ja irgendwie, als ich das da oben vorgelesen habe, habe ich schon gedacht, stimmt das jetzt eigentlich alles? Das heißt, obwohl ich das ja selbst geschrieben habe, den ganzen Code, und das auch mal verstanden habe, war ich an dem Punkt kurz verwirrt und dachte, warte mal, stimmt das eigentlich alles? Und das hängt natürlich auch mit der Größe des Hirns zusammen, oder sagen wir mit der Auffassungsgabe. Aber es ist auf jeden Fall, dieses Konzept ist nicht einfach zu begreifen. Und so wie es TypeScript macht, ist intuitiv, aber manchmal Quatsch, also offensichtlich falsch. Wie es Flow macht, kann man sich viel stärker ausdrücken. Es ist aber relativ schwierig zu begreifen. Und das passt wieder zu der Philosophie, die ich am Anfang gezeigt habe, nämlich die Frage, will man eher korrekt sein oder eher einfach? Union Types. Das ist, glaube ich, schon das Anspruchsvollste, was ich zeige. Ich glaube nicht, dass es das in C-Sharp gibt. Gibt es in C-Sharp Union Types? Nein, okay. Gut. Manchmal gibt es dafür andere Worte, und zwar sowas wie Disjoint Unions, Tagged Unions, Algebraic Data Types. Und was man damit machen kann, ist, dass wenn man Datenstrukturen hat, die uneinheitlich aussehen. Ein bisschen ähnlich, aber tatsächlich unterschiedlich. Vielleicht so, wer mal C gemacht hat, da gab es ja auch Unions, das ist ein bisschen anders, aber geht in die ähnliche Richtung. Und damit man das verstehen kann, habe ich ein kleines Beispiel gebaut. Ich hoffe, dass man es damit versteht. Ich habe einen Typ definiert, so kann man das machen, sowohl in TypeScript als auch in Flow. Und da sage ich eine Response, das ist zum Beispiel ein Ergebnis von einem HTTP-Call gegen einen Server, kann entweder ein Ergebnis zurückliefern, ein gültiges Ergebnis oder ein Error. Das ist, sagt einfach nur in Zeile 1 diese Syntax hier. Und dieses Ding hier liest man immer wie ein Oder. Das heißt, dieser Typ hier sagt, ich bin entweder ein Result oder ein Error. Eins von beiden. Ist auch nichts, also dieses Konzept haben sich auch weder TypeScript noch Flow ausgedacht. Das ist, wer sich ausgedacht hat, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall schon älter. Und ich sage jetzt, ein Result hat ein Feld, Status. Also ich kriege zum Beispiel einen JSON-String zurück und da steht ein Status drin und der ist, steht auf Done oder Success oder weiß ich nicht. In dem Fall ist es eben Done. Und wenn der auf Done steht, dann habe ich auch ein Payload, nämlich das Ergebnis, das vom Server kommt. Das ist einfach ein Objekt. Wenn ich einen Error kriege, habe ich ja kein Ergebnis-Payload. Also wenn ich irgendwie 500, naja, 500 ist doof. Und dann sehen wir, wenn ich einen 500er kriege, habe ich ja typischerweise kein sinnvolles Ergebnis. Sondern vielleicht, wenn ich Schwein gehabt habe, eine Nachricht, eine Message. Was ist die Fehlermeldung? Das heißt, in dem Fall, wenn dieser Statuscode auf Error steht, kriege ich eine Message und die ist vom Typ String. Das heißt, ich habe gemeinsame Geschichten für so einen Return-Typ von Request und unterschiedliche. So, das ist jetzt ja noch nicht der Hammer. Also das bringt einem jetzt ja noch irgendwie nichts. Das heißt, ich konnte das jetzt definieren, aber was kann ich damit jetzt machen? Was ist das Coole daran? Und das hier funktioniert in Flow und TypeScript 2 gleich. TypeScript 2 allerdings nur. Gucken wir uns das mal an. Es sieht jetzt komplex aus, liegt aber nur daran, dass ich relativ viele Kommentare reingeschrieben habe. Ich habe also eine Funktion, die kriegt diese Response und dann kann ich, das würde auch bei Code Completion funktionieren, Response.Status machen. Das geht deswegen, weil, ich gehe mal zurück, die Response auf jeden Fall Status hat. Das weiß das Typensystem, weil sowohl der Status hat, als auch der. Das geht. Also das ist das Gleiche. Einer Payload, der andere Message. Also, wunderbar. Wenn ich jetzt mal das versuche, Result.Payload, geht es nicht, weil nur der eine hat das. Ich weiß das ja noch gar nicht. Was ich jetzt machen kann, ist, dass ich darüber switchen kann oder ein If schreiben kann und sagen kann, wenn der Response-Code dann ist, dann kann ich problemlos meine Response dem Result zuweisen, also sagen, das ist jetzt ein anderer Typ und der Typ-Checker sagt, ja, stimmt ja auch, weiß ich, völlig richtig und kann darauf einfach zugreifen. Also hier mache ich den Check, kann darauf zugreifen. Wenn ich auf Error-Check, also mit dem Status-Error-Check, kann ich sagen, das ist jetzt ein Error und ich kann auf die Message zugreifen. Und das, sowas kann man natürlich immer hinschreiben, auch in jeder Programmiersprache. Das Besondere ist, dass ich hier keinen Quatsch hinschreiben kann und mich mein Typensystem davor bewahrt hätte, dass ich im Error-Fall, nämlich in dem hier zum Beispiel, hier error.payload hätte schreiben können. Dann hätte es einen Compile-Fehler gegeben. Selbst wenn das jetzt vielleicht ungewohnt ist und im Detail schwierig zu verstehen, das ist was, was typischerweise so aus dem funktionalen, streng getypten Bereich kommt und da ganz normal ist. Man kann es vielleicht sogar so ein bisschen wie Pattern-Matching beschreiben, also begebe ich mich auf dünnes Eis. Auf jeden Fall kann man sagen, das Typensystem ist hier viel, viel stärker und viel, viel ausdruckskräftiger als etwas, das ich, also unterstelle ich mal, korrigiert mich, als etwas, das ich in C-Sharp hinschreiben könnte. Ja.
Aber ohne das Switch drumherum, würde das nicht wieder für mich, dann würde ich einfach sagen, der Reihenwelche kommt und...
Nein, also ja. Ja, also die Frage ist, hätte ich mir hier Zeile 7 und 8 gespart und hätte das dann irgendwann gesagt, Zeile 11, hätte es einen Compile-Fehler gegeben. Es ist auch kein Cast oder so. Das hier ist deswegen korrekt, weil tatsächlich sowohl TypeScript als auch Flow komplett durch diesen Fluss meines Programms gehen. Also auch alle Branches verstehen und auch alles durchanalysieren. Also ja. Ja, okay, guter Punkt. Vielleicht habe ich mein Beispiel aus Versehen zu kompliziert gemacht. Vielleicht wäre es klarer, jetzt kann ich es nicht editieren. Also doch, kann ich. Ach, ich kann das editieren. Ah. Also ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie als Editor hier durchgeht. Also nicht schlecht, ne? Also Code-Completion kriege ich hier nicht. Das meinst du? Das geht natürlich genauso. Das hier... würde jetzt gehen und es ist, eine Response ist doch Quatsch, oder? Oben ist Quatsch. Jetzt machen wir mal kurz die Folien heil. Hier müsste auch Response stehen, oder? Dankeschön. Jetzt stehen ja hier in Zeile 6 oben, steht dasselbe wie in Zeile 12 unten und in 6 gibt es einen Fehler und 12 nicht. Und zwar deswegen nicht, weil ich hier ja vorher gecheckt habe. Ist es ein Done? Und das ist wahrscheinlich, wie gesagt, wenn man ein Typensystem so kennt wie von C-Sharp, dann ist das schon ein Knaller. Also, und es ist auch nicht ohne Anwendung. Also solchen Code schreibe ich total häufig, also nur ohne Typcheck. Frage hier vorne.
Aber normalerweise kriege ich den Status von extern Calls.
Ja.
Und dann habe ich hier keinen Zugriff darauf, weil der String mir nicht bekannt ist und keinen Case drauf machen kann. Richtig?
Das habe ich, glaube ich, nicht verstanden.
Also, ich kriege extern zurück,
ja,
den Status dann oder was weiß ich, verbinden oder was weiß ich.
Ja.
Ja. Aber ich kann ja kein Case drauf machen. Also er kann das nicht erkennen, weil String zu dem Zeitpunkt, er differenziert ja jetzt, er weiß ja nur, es hat ein Payload, weil er weiß, dass dann automatisch ein Response ist.
Ja, aber Status war vorher mit definiert auf den beiden Typen, die erstellt
wurden. Das stimmt, aber kannst du kurz zurückgehen zu der Stelle, wo du die beiden hast? Genau, aber jeweils ist ja anhand dessen, dass ich da auch Status dann eintrage oder Error eintrage. Nur deswegen kann er ja inferieren und wissen, ob es jetzt Result oder ein Error ist, oder?
Ganz genau, also aber ohne dieses Feld würde das nicht funktionieren.
Genau, und wenn ich den Status von außen bekomme, dann klappt es nicht.
Ich glaube, das mit von außen bekommen, also die Frage ist, wenn ich... Also, ja. Genau, also die Frage ist, muss ich denn hier alle angeben, kann ich nur auf die Status checken, die hier stehen? Die Antwort ist ja. Also ich könnte hier gar nicht sowas sagen wie, ist das hier vom Typ Error 4 oder so? Dann würde mir auch der Compiler sagen, nee, wieso? Das kann ja gar nicht gehen. Das heißt, die muss ich da schon erschöpfend hinschreiben. Ich glaube ja, aber vielleicht...
Die Frage war jetzt, glaube ich, ob man das halt so sozusagen, obwohl es Strings sind, hard-typen kann.
Also ob ich das jetzt nicht nur da rein tun müsste in die Struktur, sondern auch noch einen zusätzlichen Parameter hingeben kann. Klar. Lass uns mal diesen Bereich verlassen. Ich finde es auch jetzt für mich sehr spannend. Ich habe aber noch Sachen, die ich auch zeigen möchte. Also finde ich interessant. Wahrscheinlich ist das auch das komplexeste Feature, das man sich so angucken kann, solche Geschichten. So, ich hoffe, jetzt habe ich gleich wieder alle an Bord, weil ich habe jetzt schon total häufig gehört, auch teilweise zu meiner Überraschung schon wieder, sowas wie TypeScript ist wie C-Sharp oder wie Java. Und Flo auch. Und das stimmt irgendwie, aber eigentlich stimmt es auch wieder nicht so richtig. Also Leute sagen, ich habe vorhin auch jemanden sagen hören, ist der im Publikum? Ich glaube nicht. Es gibt keinen Grund, nicht TypeScript zu machen. Und das hat mich echt sehr verwundert. Da kommen wir später nochmal drauf. Aber erstmal gucken wir uns an, wie nah ist das eigentlich an sowas dran? Weil man aus der JavaScript-Ecke höre ich manchmal, das ist ja für Leute, die sonst C-Sharp machen, da habe ich nichts mit zu tun. Und aus der C-Sharp-Ecke höre ich tatsächlich auch, das ist wie C-Sharp und das will ich mir jetzt einfach mal genau angucken, weil ich da eine andere Meinung zu habe. Also ich finde nicht, dass eins von beiden wie C-Sharp ist oder nur in bestimmten Punkten, und zwar weil beide optional getypt sind, beide darauf optimiert sind, möglichst das abzubilden, was man in JavaScript sowieso schon macht. Es gibt bestimmte Muster, dass man zum Beispiel Arrays hat, wo jedes einzelne Feld des Arrays unterschiedliche Typen haben, ist Muster, das man in JavaScript macht, weil es keine Tupel gibt. Und dafür gibt es spezielle Typen in beiden Programmiersprachen. Das Typensystem ist entschieden ausdrucksstärker, was erstmal total komisch ist, weil man ja von JavaScript kommt, aus dem Bereich, wo man gar nichts ausdrücken kann im Typensystem, weil es kein statisches Typensystem gibt. Das ist auch überraschend. Es gibt diese sehr, sehr, sehr starke Typeninferenz, wo ich mich auch mal frage, wie geht das eigentlich? Woher weiß er, dass mein Code da kaputt ist? Und die basiert eben auf dieser Kontrollflussanalyse. Also, dass beide, TypeScript 2 und Flow, sich komplett meinen Code angucken und gucken, wie kann das eigentlich alles ablaufen? Das ist bei beiden gleich. Und bei TypeScript, wie gesagt, da geht es hauptsächlich darum, zu JavaScript zu passen. Und bei Flow, oh, da fehlt unten die Hälfte. Oh, zum Glück nur der letzte Punkt. Und Flow ist im Gegensatz zu sowas wie C-Sharp oder C-Sharp-Compiler nur ein Checker. Ich kann Flow auch auf ganz normal JavaScript loslaufen lassen und Flow gibt mir auch Informationen. Und so gesehen kann man eigentlich sagen, es ist nicht meine eigene Sprache. Es versteht nur spezielle Typenannotationen. Bei TypeScript könnte man schon sagen, es ist eine eigene Sprache, weil es neue Sprachfeatures gibt, bei Flow nicht. Und das Besondere hier ist diese Nicht-Nullability als Default, die man bei TypeScript erst noch anschalten muss und auch erst in 2. Und diese Nicht-Nullability verändert total die Art und Weise, wie man, na Mann, kann ich nicht sagen, hat bei mir total die Art und Weise verändert, wie ich programmiere. Zum Positiven. Das ist aber eine persönliche Erfahrung. Jetzt nochmal weitere Sachen, wo wir uns angucken, wie verhalten sich eigentlich diese beiden Sprachen im Vergleich zu C-Sharp oder, wie gesagt, Java oder C++. Gucken wir uns mal dieses Beispiel an. Also, das wird euch wahrscheinlich nicht überraschen. Ich habe eine Person, hat ein Feld String, das müsst ihr euch public hier mitdenken. Ich habe eine Klasse Dog, müsst ihr auch public euch mitdenken. Ich erzeuge mir einen Dog. Die Typenannotation haben wir vorhin schon gesehen. Ich weise nur noch mal darauf hin, steht hinter der Variablen mit dem Doppelpunkt Pascal-Style, wo das so herkommt. Ja. Also überraschend erstmal. Und jetzt mache ich Folgendes, ich habe eine Person, deklariere die als Person und tue den Hund rein und dann sagt er, nö, das geht ja gar nicht. Ist nicht. Also ein Hund ist ja keine Person. Ja, könnte man denken, stimmt. Und dann, wenn ich jetzt versuche, irgendwie ein Objektliteral, das ist ein Objektliteral in JavaScript, das kann man so machen, das heißt, ich erzeuge ein Objekt, das von keinem speziellen Typ ist, außer Objekt, und versuche das da jetzt reinzustecken, sagt er auch, nee, ist nicht. Und das ist Flow. Und das ist nicht überraschend, oder? Für jemanden, der C-Sharp-Entwickler ist es überraschend? Für jemanden? Nö, es fühlt sich normal. Das hier geht nicht, weil das hier nicht vom Typ Person ist. Ist ja keine Person. Ist nicht vom Typ Object. Ich habe es ja nicht mit Quatsch, ist nicht von Typ Object, ist nicht von Typ Person. Ich habe es ja nicht mit New Person erzeugt und deswegen geht es nicht. Ja? Ich habe natürlich mit Bedacht das hier so gewählt, dass das eigentlich irgendwie strukturell passen kann. Das bringt uns auf die nächste Folie, weil TypeScript zu meiner sehr großen Überraschung das anders macht. Und zwar gucken wir uns erstmal das Beispiel an. Also wieder genau das Gleiche, alles gleich, alles gleich, alles gleich, alles gleich, alles gleich. Aber jetzt, 12. Das geht. Das heißt, ich habe einen Hund und den speichere ich in die Person und TypeScript sagt, Spitze. Und zwar, ich meine, man wird erst denken, okay, das haben sie vergeigt. Also nicht gut. Aber da steckt dann, man kann ja, wenn man anders über Typen nachdenkt, als wir es wahrscheinlich gerade tun, kann man sagen, das macht ja Sinn, weil der Hund hatte genau dieselben Properties, genau dieselben Felder wie die Person. Also geht das. Und das ist der Unterschied. Das heißt, TypeScript guckt nicht nach der nominellen Übereinstimmung an der Stelle, ob das jetzt wirklich auch mit einem New-Constructor für Personen erzeugt wurde, sondern guckt strukturell. Das nennt man Structural Typing. Und deswegen geht auch das hier. Weil, obwohl das jetzt ja überhaupt gar kein, irgendwie überhaupt mit keinem irgendwie erzeugt wurde und da steht nicht mal ein Typ dran, guckt er, passt denn die Struktur, die du mir gibst, zu dem, was ich hier erwarte, nämlich Personen, guckt er oben rein, ja, passt, machen wir. Kein Problem. Und das mag überraschend sein, es liegt aber daran, dass in JavaScript man das häufig so, also dass es nicht ungewöhnlich ist, Sachen so zu machen, dass man irgendwo was erwartet, meinetwegen, jetzt denke ich mir was aus, Datenbank-Connection, das muss nur die richtigen Felder haben und dann ist alles gut, sind alle glücklich. Das ist aber natürlich überraschend für jemanden, der aus der C-Sharp-Welt kommt. Und überraschenderweise, noch mal überraschenderweise, ist Flow da weniger überraschend für jemanden, der aus der C-Sharp-Welt kommt, nämlich so ähnlich wie C-Sharp. Fassen wir es zusammen. Also, nominales Typing, das ist das, was ihr wahrscheinlich als das Typing, das ihr benutzt, kennt. Typen sind dann kompatibel, wenn die Klärten, also die Typen, die man hingeschrieben hat, wenn die passen, wenn das entweder Untertyp ist oder der gleiche Typ, dann passt das. Und bei strukturellen Typen interessiert einzig und allein, passen die Strukturen zusammen. Und die benutzen alle nominelles Typing. Und bei Flow sind Klassen nominell getypt und bei Types sind Klassen strukturell getypt. Aber alles andere, sowohl in Flow als auch Types, ist strukturell getypt. Ja, Frage?
Diese strukturelle Typung,
ja.
Das ist, wenn ich mir das jetzt quasi meine C-Sharp-Klasse übersetze, dieselbe Klasse mit derselben Class-ID einfach, also er übersetzt es für sich in ein und dasselbe. Ist eigentlich völlig egal, also ich kann nachher gute Personen synonym gebrauchen.
Die Frage ist, ob bei Flow, jetzt muss ich nochmal kurz zurück, nee, bei TypeScript, Entschuldigung, ob das hier in ein und dasselbe übersetzt wird.
Ja.
Und die Antwort ist nein. Also da kommen tatsächlich zwei unterschiedliche Klassen raus. Zusätzlich zu den Klassen, das ist jetzt ein technisches Detail, erzeugt er sowas wie eine Idee eines Interfaces und die vergleicht er nur. Aber tatsächlich, wenn ich auch nachher in den Code gucke, sind beide Klassen da. Jetzt habe ich wahrscheinlich mehr verwirrt als geklärt. Also, ich muss die Frage wiederholen. Würde sich das auf das Laufzeitverhalten von JavaScript auswirken, was ich hier so hingeschrieben habe? Also, dass jetzt tatsächlich der Doc auch zur Laufzeit tatsächlich eine Person ist? Und die Antwort ist nein. Also, zur Laufzeit, wenn ich einen Check mit Instance of mache, so findet man raus, von welchem Typ irgendwas ist, und ich frage, was ist Person, dann kommt da Doc raus. Oder wenn ich auf Doc teste, kommt da True raus. Bei Zeile 15 kommt Object raus. Zur Laufzeit. Das ist aber wahrscheinlich eher verwirrender, als dass es viel klärt. Aber es ist so. Da bin ich auch ganz sicher. Gut. Ich fürchtete noch weitere Meldungen zu dieser Stelle. Ist nicht passiert. Alles klar. Jetzt nochmal zu dem Punkt hier unten. Das heißt, die verhalten sich da anders. Flow viel eher so, wie dass man das als C-Sharp-Entwickler erwarten würde. Und TypeScript überraschend. Aber alles andere ist strukturell getypt in beiden. Das heißt, wenn ich nicht Klassen habe, sondern einfach irgendwelche Strukturen durch die Gegend schiebe, sind sie kompatibel, wenn sie strukturell passen. Und damit man das versteht, ich glaube, es ist nicht so schwer, habe ich nochmal ein weiteres Beispiel. Jetzt habe ich ein Interface. Das bedeutet unglücklicherweise in TypeScript ohne Flow leicht was anderes, aber in dem Fall sind sie synonym zu verwenden. Das heißt, ich sage sowas wie ein Interface hat ein Feld, das geht auch. Das heißt, Interface ist, könnte nicht nur Methoden haben, sondern auch Felder. Und das ist vom Typ String. Und nun sage ich sowas wie, in mein named Object stecke ich einen Dog rein. Und das geht in beiden. Weil er sagt, ja klar, wir haben beide einen Namen. Und das Ding hier, und das ist der entscheidende Unterschied, ist keine Klasse, sondern Interface. Und jetzt kann ich auch das machen, auch bei beiden super. Hauptsache ich habe den Namen. Alles andere ist völlig egal. Und dann geht das. Und ich kriege auch bei beiden einen Fehler. Also das sollte hier Fehler sein, weil das, was ich da reinstecke, keinen Namen hat. Und ja, auch klar. Ne? Aber ansonsten ist es strukturelles Typing. Und da muss man sich auch dann gewöhnen. Macht im JavaScript-Bereich aber unheimlich viel Sinn. Also auch nochmal sowas wie anders als C-Sharp generell. Jetzt gibt es in TypeScript spezielle Unterstützung. Da muss ich wirklich, das ist jetzt der Fall, wo ich sagen würde, ja, da merkt man ganz klar, dass C-Sharp, C++ und Java-Entwickler von TypeScript explizit abgeholt werden wollen. Oder andersrum. TypeScript möchte euch explizit abholen. Es hat spezielle Unterstützung für Klassen, die auch weit über das hinausgehen, was in JavaScript geht. Und was man machen kann, ist abstrakte Klassen. Und ich bin nicht ganz sicher, wie das in C-Sharp geht. Es ist aber exakt so oder extrem nah dran, wie es in Java ist. Das heißt, ich kann Sachen sagen, von einer bestimmten Klasse kann ich keine Instanzen erzeugen, ist ja abstrakt. Oder ich muss in einer Unterklasse eine Methode implementieren, das ist ja auch abstrakt. Es gibt spezielle Shortcuts für Konstruktoren, einfach um die Schreibarbeit zu sparen. Es gibt Interfaces, und zwar Interfaces, so wie man das kennt. Das heißt, wenn ich Interface implementiere, muss ich auch alle Felder und alle Methoden haben, die da drin deklariert sind. Es gibt Public, Private, Protected, habe ich vorhin kurz gezeigt. Es gibt Dekoratoren, die heißen in TypeScript Decorators, sind aber das, was man als Attributes in C-Sharp kennt oder Annotationen in Java. Und dann gibt es auch neue in TypeScript 2 Read-Only-Properties. Die sind also, die Kamera läuft ja. Die sind so wie in C-Sharp. Und es ist eine super Eigenschaft. Ich habe früher Java programmiert, sowas hätte ich auch gern gehabt. Schöne Sache. Und Flow hat das alles nicht. Und Flow hat überhaupt gar keine Spracherweiterung, weil Flow kein Compiler und eigentlich nicht mal eine eigene Sprache ist, sondern einfach nur ein Checker. Und deswegen gibt es das alles nicht in Flow. Und das sind eigentlich die Sachen, die es einem sehr einfach machen, von diesen Sprachen da oben zu TypeScript zu kommen. Es kann aber auch in die Irre führen, indem man denkt, ach, ist ja genauso wie in C-Sharp. Ist es nämlich nicht. Okay, ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit, wie ich mir das erhofft hatte. Muss ich mir überlegen, was ich euch noch zeige. Ganz kurz, das, weil es wichtig ist, wie integriert man eigentlich ein Zeug mit JavaScript, das ungetypt ist? Und machen wir schnell, in TypeScript gibt es externe Deklarationsfiles, die für ganz viele Bibliotheken andere Leute einem schon aufgeschrieben haben. So was geht, das heißt, ich habe ein ganz normales JavaScript-File, installiere dazu, teilweise völlig transparent, noch zusätzliche Typendeklaration und habe danach alle Vorteile von getypten JavaScript. Oder ich schalte eine spezielle Option an und kann dann auch ohne Deklarationsfiles ganz normal JavaScript importieren und Typen werden dann erschlossen durch den Compiler. Das Wichtige ist, für alle, zumindest für alle JavaScript-Bibliotheken, die ich bisher benutzt habe, haben Leute schon Typendeklarationen zusätzlich hingeschrieben in TypeScript. Und die kann man einfach benutzen. Frage ja.
Mhm. Das heißt, ich habe da halt
Parallel und da steht ein Type dabei und Return, da steht ein Type dabei. Ein Flow für die Kommentarerzeugung. Mhm. Kann TypeScript oder Flow auch von diesem Teil dann quasi das, was im nächsten Schritt aus dem Kommentar nehmen und dann auch checken?
Ja, also erstmal die Frage.
Die Frage war, es gibt einen etwas älteren Stil, dass man in so einem Kommentarblock Typen hinschreibt, also nur einen Kommentar, und bestimmte Tools konnten das auswerten. Wenn man das vielleicht schon hat, ist jetzt die Frage, kann man das mit entweder TypeScript oder Flow benutzen? TypeScript ja, kann es sehr gut, Flow nein. Schade. Flow hat genau das Gleiche, auch externe Deklarationen. Bei Flow ist es häufig so, dass die externen Deklarationen so mitgeliefert werden mit den Bibliotheken. Es gibt aber auch eine zentrale Stelle, in der man die ablegt. Entscheidend ist hier, sind zwei Sachen. Erste Sache, die sind nicht kompatibel mit den Deklarationsfeilen von TypeScript. Das ist auch sehr schwer zu konvertieren, weil die Semantik unterschiedlich ist. Obwohl es Projekte gibt, die das versuchen. Und das zweite Wichtige ist, es gibt leider sehr viel weniger Deklarationsfiles und sehr viel weniger vollständige Deklarationsfiles für Flow. Das liegt, glaube ich, daran, dass Flow auch weniger weit verbreitet ist. Aber es ist einfach so. Das heißt, wenn man sich tatsächlich überlegt, will man eins von den beiden machen, ist eben die Abdeckung für externe Bibliotheken schwächer in Flow. Und punktuell ist das ganz anders, nämlich für React, das auch von Facebook entwickelt wird, ist die, sind die Typendeklarationen in Flow super, ganz großartig. Auch für die Standardbibliotheken sind sie großartig. Für alles, was ein bisschen mehr exotisch ist, und das kann schon bei irgendwelchen Mocker-Bibliotheken für Tests sein, ist das leider nicht mehr so. Den IDE-Support überspringe ich mal, einfach weil ich vorhin schon ein bisschen was gezeigt habe. Visual Studio Code habe ich gezeigt. Atom gibt es, super für Flow mit dem Nuclide-Package. WebStorm ist die IDE, die ich meistens benutze, hat sehr, sehr gute Unterstützung sowohl für TypeScript als auch Flow. Und WebStorm, neueste Version seit 2 Wochen, benutzt genauso wie Visual Studio Code den Language-Server von TypeScript als Default. Also auch nicht schlecht, kostet aber Geld. Visual Studio Code ist super. Damit komme ich zum Schluss. Mal sehen, ob das überhaupt hinkommt. Das kommt super hin. Soll man das benutzen? Und ich habe vorhin sowas gesagt wie, es ist mir zu schwarz-weiß zu sagen ja und auch zu sagen nein. Erstmal, man kriegt sein Programm nie error-free. Es geht nicht. Und manche Leute sagen das, aber man kriegt natürlich durch so Checks nie alles raus. Man kriegt keine Logikfehler raus, sondern nur relativ einfache Typfehler. Dann gibt es hier einen sehr, sehr langen Artikel von jemandem, der offensichtlich sehr klug ist, der sich unterschiedliche Studien angeguckt hat und es scheint keinen nachweisbaren Effekt auf Produktivität zu geben. Also zumindest konnte den keiner zeigen. Also weder in die eine noch in die andere Richtung. Also man weiß nicht. Es hängt auch wahrscheinlich davon ab, wie man drauf ist, ob man vorher Haskell gemacht hat, ob man vorher, weiß ich nicht, PHP gemacht hat. Also sehr schwer, da irgendeine Aussage zu machen. Und dann, erstmal um das einzuführen, ist inzwischen gar nicht so aufwendig. Das war bei TypeScript relativ schlimm. Also wer hat mal ein TypeScript 1-Projekt aufgesetzt? War das schlimm? Ein bisschen? Ja, teilweise ja, anstrengend. Ja. Das ist bei TypeScript 2 anders. Also wenn jemand schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat mit TypeScript 1, macht doch mal TypeScript 2. Und dann, weil ein Typensystem komplex ist, das heißt, man muss diesen Wahnsinn verstehen, den da ausspuckt. Und teilweise ist es wirklich so, dass man darauf guckt und denkt, ich verstehe es nicht. Und zwar relativ schnell. Gibt es einen Kosten, das ist nicht umsonst. Und die Kosten, die man hat, ist, neben dass man natürlich das Tooling hinkriegen muss, man muss verstehen, was dieser Type-Checker einem sagt und ob er recht hat oder nicht. Er hat ja nicht immer recht, man hat manchmal nur nicht die richtigen Typen hingeschrieben. Also jedes Mal, wenn man einen Fehler bekommt, heißt das nicht, dass das Programm kaputt ist. Und das kann einfach nur heißen, man hat sich nicht klar genug ausgedrückt. Und deswegen, jetzt empfehle ich was, wenn das Projekt nicht lange lebt, dann würde ich es nicht machen. Wenn es total simpel ist, nein. Wenn man irgendwann mal was refactoren muss und es ernst meint, auf jeden Fall ja, unbedingt, sonst ist alles kaputt. Oder naja, auf jeden Fall hat man viel, viel Sorgen, gerade wenn es echt größer wird. Wenn es für die Firma total wichtig ist, dass nichts kaputt geht, also möglichst wenig, ja. Wenn viele Leute ins Projekt kommen, reinkommen oder rausgehen, auch ja. Und wenn man viel algorithmischen Code hat, haben mich diese Typen so oft gerettet, weil ich dann irgendwie gemerkt habe, dann aus dem Vergleich kommt ja gar nicht das Richtige raus. Das sind aber meine persönlichen Empfehlungen. Also wenn jemand das anders sieht, würde ich mich auch nicht streiten. Okay, letzte Folie. Was machen Sie toll? TypeScript. Trotz dem einen oder anderen, was nicht so toll ist, Leute aus Java und C#-Land und Flow, würde ich eher sagen, holt eher die andere Ecke ab. Also eher die Leute, die aus der JavaScript-Welt kommen und macht es sehr leicht für die JavaScript-Leute, zum Starten zu kommen und sehr, sehr gute Empfehlungen zu geben. Das heißt, je nachdem, von welcher Seite man kommt, würde ich entweder sagen TypeScript oder Flow. Und damit sage ich vielen Dank. Die Zeit ist vorbei und viel Spaß noch.